Dieser Podcast wird dir präsentiert von Das Stoische Tagebuch. Eine schöne Vorlage für ein halbes Jahr persönlicher Weiterentwicklung, stoischer Gedanken, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und vollgespickt mit über 180 stoischen Zitaten von Marcus Aurelius und Seneca aus meiner eigenen Übersetzung. Wo findest du das Buch? Auf Amazon. Einfach auf amazon.de gehen, dann oder ch, wo auch immer du bist. Dann nach Bellberg suchen, bisschen runterscrollen. Da kommt das Stoische Tagebuch. Und der zweite Hinweis, kommt doch rüber zu Patreon bitte. Patreon wird in Zukunft der Schwerpunkt meiner Arbeit sein. Ist eine wachsende Community, macht Spaß. Kommt doch einfach dahin.
Der wilde Stoiker. Moderner Stoizismus. Für ein gutes Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker, die extrem verwirrend anfängt, weil ich sehe, dass meine Kamera irgendwie mein Auge trackt. Ist das ungesund für mein Auge oder nicht? Ist die Frage, ne? Auf jeden Fall sollte es jetzt mal scharf sein auf YouTube. Ausnahmsweise. Das Thema heute ist, da muss ich nochmal reinschauen hier auf Patreon. Eine spaßige Umfrage haben wir dort gemacht, nämlich zum Thema Dummheit, nehmen wir es mal einfach, ne? Ich habe eine Theorie für euch, die vielleicht ganz interessant ist, vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Gehen wir mal runter hier. Aktuelle Post, wo ist die Umfrage? Da ist sie. Wie habe ich die genannt? Semi-ernsthafte Umfrage für Podcast. Von wie viel Dummheit bist du täglich umgeben? Was meine ich damit? Meint Menschen, die dich behindern, arbeiten, verlangsamen, Dinge unnötig kompliziert machen, Fehlentscheidungen treffen, etc. Arbeitskollegen, Ehepartner, Politiker, alles zählt. Wichtig, deine eigene Dummheit, denn wir sind alle Idioten, nur in einem anderen Fachbereich, solltest du rausrechnen. Das ist die Frage, ob das geht, ne? Aber egal, es zählt nur externes Elend. Unter 10% halte ich für absolut unrealistisch, fehlt da ja. Also es gibt nur 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, nämlich 10 bis 30% Dummheit, die einen umgibt täglich, 31 bis 50, 51 bis 70, 71 bis 90, oder? Der letzte Punkt, gefühlt über 90% ohne meine eigene Blödheit. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man die noch reinrechnet, oh je. Interessant, die Auswertung. 10 bis 30% sagen 17%. Natürlich marktwirtschaftlich wahrscheinlich zu kleine Sample-Gruppe hier, ne? Aber es sind halt die Supporter auf Patreon insofern. Für mich durchaus relevant. 31 bis 50% sagen 36%. 51 bis 70% habe ich, glaube ich, gesagt, oder? 33%. 71 bis 90%, 3%. Interessant ist dann aber, gefühlt über 90% sagen wieder 11%. Also, um euch das aufzudröseln. Die Mehrzahl der Menschen sagt, ich bin täglich ungefähr von 31 bis 50% Dummheit umgeben. Alter Schwede. Sachen, die dich behindern, ne? Wie gesagt, haben wir gesagt, arbeiten verlangsamen, deine Arbeit zerstören, wie auch immer. Kurz dahinter, bei so einem kleinen Sample Pool, wie sagt man das auf Deutsch? Kleine Einheit sozusagen, Befragungseinheit, kann man das so nennen? Wie auch immer. Ist das eigentlich gleich zu werten, würde ich jetzt sagen. Ne? 51 bis 70%. Das macht zusammen, nach Eva Zwerg, macht das 69% von euch, sagen also, sie sind zwischen 31 und 70% Dummheit umgeben. Das ist schon erschreckend viel, findet ihr nicht? Deswegen habe ich die Umfrage gemacht. Nur 3 sagen ja 90%, ne? 71 bis 90. Interessant finde ich, dass es sich dann wieder steigert. Das sind die Zyniker. Meine Lieben, wenn ihr zu den 11% gehört habt, die gesagt haben, über 90% ohne eure eigene Doofheit, ja, dann seid ihr, ich neige auch dazu, dass manchmal, ich würde es eigentlich auch anklicken manchmal, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe 71 bis 90 angeklickt. Ich gehöre also nur zu diesen 3%. Es ist die Frage, ist das mit einer Marcus Aurelischen Menschenliebe zu verbinden? Ist das Stoisch überhaupt angemessen, so eine Umfrage zu machen? Um Gottes Willen eigentlich ja nicht. Ist es für mich marketingtechnisch hilfreich? Irgendwie wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Ich habe aber hier so ein paar Blümchen stehen. Ich weiß nicht, ob die im Bild sieht man die wahrscheinlich. Vielleicht helfen die ja. Der Jörg hat zu Recht deswegen den Einwand gebracht, ist es Dummheit, wenn meine Umgebung es nicht so macht, wie ich es mir vorstelle? Ist es dumm, eine abweichende Lösung für ein Problem zu finden? Wer 90% seiner Mitmenschen als dumm bezeichnet, hat vermutlich ein narzisstisches Problem. Der Jörg nicht ganz unrecht, aber das war auch nicht gemeint. Wenn ihr jetzt sagt, ja, Guido, da blöd man, der Jörg. Ja, Jörg hat recht. Ja, schon, aber das war natürlich auch so semi-lustig gemeint von mir. Das ist nicht das, was ich meine, dass man alternative Lösungen findet, ne? Sondern ich meine schon Fälle, wo es einen rational besten Weg gibt, einen logisch besten Weg. Wie habe ich es hier formuliert in der Antwort auf Jörg? Aber alle Umwege rennen, weiß der Geier warum. Ich nenne das salopp mal Dummheit, genau. Also mein Beispiel war dann, du machst die Pasta mit Tomatensauce und du weißt ja, ne, wenn du ein guter Koch bist, ein guter Pastakoch wie ich, hervorragender Pastakoch, laut Aussage meiner Frau, die wahrscheinlich aber nur will, dass ich mehr koche. Womit fange ich an? Naja, oder Anfang, aber ziemlich am Anfang fange ich doch an, das Wasser aufzusetzen. Wie Jamie Oliver zu Recht gesagt hat, mein Leben ist echt zu kurz, dem Wasser beim Kochen zuzugucken. Der hat dann Wasserkocher benutzt, weil ich nachvollziehen kann. Das würde mich zu sehr stressen, weil ich muss ja noch Knoblauch schneiden und so weiter und so fort. Und hypnotisiere euch gerade, dass ihr anfangt zu essen. Ich habe noch nicht gefrühstückt, vielleicht liegt es daran, aber Knoblauch möchte ich auch nicht frühstücken. Ich setze das Wasser jetzt ziemlich früh auf. Es gibt aber Fälle, die habe ich schon beobachtet, wo die Leute sich wahnsinnig viel Mühe geben mit der Soße und das ganze Gemüse schnippeln und keine Ahnung, die Salsiccia anbraten, ja. Ihr merkt schon, ich zieh's jetzt durch. Italienische, ich mache euch ein bisschen fetter. Es kann nicht sein, dass ich der Fetteste hier bin. Das kann nicht sein. Deswegen müsst ihr alle leider zunehmen. Das ist die einzige Möglichkeit. Abnehmen kommt für mich nicht in Frage. Und dann setzt ihr das Wasser auf. Habe ich auch schon erlebt. Wozu führt das, dass das Gemüse völlig zerkocht und das keinerlei Nährwerte mehr in eure Soße sind und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt mal behaupten, liebe Köche unter haben wir noch Köche? Eigentlich auf Patreon haben wir, glaube ich, keinen mehr, oder? Werden wir rausfinden. Sagt mal, ob ihr Koch seid. Ich würde behaupten, da gibt's einen klaren, rational besten Weg. Ganz stoisch. Nämlich, ja, vielleicht fange ich mit dem Knoblauchschneiden an, dann kann ich mir danach die Hände waschen, während ich die Paprika wasche, sozusagen. Ja, spart auch noch Wasser, sehr stoisch rational. Aber dann muss doch ziemlich schnell dieses, jedenfalls bei so einem Schrottherd, wie ich den habe, das Wasser aufgesetzt werden. Ne, Nudeln brauchen ja nur 5 Minuten. Dieses blöde Wasser zum Kochen zu bringen, dauert ja aber 15. Macht wiederum nach Eva Zwerg 20 Minuten. In 20 Minuten müsste man eigentlich schon mal eine okaye Soße hinbekommen, finde ich. Also, das meine ich. Wenn ihr also Leute beobachtet, das meine ich mit Doofheit, ne? Wenn man das Wasser am Ende erst auf die Platte stellt, dann ist das halt blöd. Jörg hat natürlich gesagt, was hat er gesagt? Kommt drauf an, wenn man schnell fertig werden, die Vorgabe ist er bei mir, ja. Ich kenne aber persönlich Menschen, die alles am liebsten analog nacheinander machen oder Menschen, die gerne alles vorbereiten, okay, wie es in Kochshows vor Drehbeginn gemacht wird, jetzt kennt man, ne? Und oder ist nur der schnellste die hellste Kerze. Das ist jetzt eben ein super Einwand, den ich immer kriege und den man oft hört. Das Problem ist, Intelligenz ist ja so ein schwammiger Begriff. Wenn wir hier mit Doofheit agieren heute, dann müssen wir eigentlich auch mit Intelligenz agieren. Das sind so. In der gängigen Definition kommst du aber um Zeitdruck nicht herum. Das ist der interessanteste Punkt. Also Intelligenz vielleicht als definieren, also unter Zeitdruck vernünftige Ergebnisse bringen. Das ist es vielleicht. Ne? Wenn man jetzt, der Doofe ist jetzt gemein, aber der findet die Lösung dann auch. Es dauert halt nur 2 Jahre. Ne? Der Schlaue findet die halt sofort. Helmut hat geschrieben, Gefühl sind das, also ne, die Doofen, die einen behindern, sind seit Corona mehr geworden. Würdet ihr das so sehen? Ich weiß es gar nicht. Wir nennen sie die, ich will ja nur Menschen. Das führe ich jetzt hier, ne, lieber Helmut, du bist mir nicht böse, ich führe das in den Podcast ein. Die, ich will ja nur, das sind die Leute, die sagen, ich will ja nur schnell Zigaretten holen, also parke ich quer vor der Tankstelltür. Jetzt fällt mir ein, das bin ich übrigens, ne? Ich mache das, aber ich parke nicht vor der Tür, lieber Helmut, bevor du mich jetzt hier cancelst. Ich parke so, dass du noch reinkommst. Aber ich parke mit Absicht nicht an der Zapfsäule, weil ich keine Lust habe, dass die mir unterstellen, ich hätte getankt, was ich nicht habe. Zigaretten hole ich auch nicht, aber ich wechsle schon mal Geld oder mache irgendeinen anderen Quatsch. Ihr wisst ja, es gibt keine Banken mehr in Deutschland. Deutschland ist wirklich auf dem Weg ins dritte Weltland. Bei mir haben 1, 2, 3 Bankfilialen geschlossen, wenn man die dämliche Postbank mitrechnet, die ich ja immer noch nicht ganz ernst nehmen kann als Bank, aber die hier war und bei der ich Geld abheben konnte, kostenlos. Die hat zugemacht. ich muss jetzt eigentlich zur Tante Esso, nee, was ist es, Shell, oder ist egal, aber ich muss eigentlich zu einer Tankstelle gehen oder in den Rewe-Supermarkt, glaube ich, oder? Was, Lidl, spielt keine Rolle. Der ist aber weiter, also renne ich tatsächlich mittlerweile zur Tankstelle, um mir Bargeld zu holen, was nicht so oft der Fall ist. Wie können wir aber das Auflösung, egal wie ihr das seht, sind die Doofen mehr geworden, sind es weniger geworden. Ich sag mal so, wenn ihr älter werdet, also wenn ihr jetzt nicht mehr 27 seid, sondern vielleicht 38, würde ich behaupten, die meisten von euch werden auch ungeduldiger. Ist das sturig? Nö. Ist das menschlich? Jü. Auf jeden Fall. Wenn ihr 47 seid, werdet ihr vielleicht noch einen Tacken ungeduldiger sein. Dann habt ihr auch mehr Berufserfahrung. Das führt natürlich dazu, dass ihr schlauere Dinge macht in eurem Beruf und euch vielleicht schlauer vorkommt oder vielleicht auch messbar euch schlauer verhaltet. Führt natürlich auf der anderen Seite dazu, dass ihr vieles, was ihr vielleicht selber mit 20 gemacht habt, das ist jetzt dann, das habe ich gesagt, 27 Jahre her, wisst ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, für doof erachten würdet heute. Also auch da, ihr merkt, es ist total relativ, aber mir geht's heute um was anderes. Ich habe eine Theorie gehört vor Wochen, die ich mir natürlich nicht aufgeschrieben habe. Ich könnte aber versuchen, über mein geniales Text-Edit-Programm, war nix. Manchmal hat man ja dann dieses benutzte Dokumente und kann dann da nochmal gucken. Meine Notizen mache ich ja immer in so einem, ich nenne das als alter Mac-User immer noch Simple-Text, das heißt aber jetzt Text-Edit heißt es tatsächlich. Warum mache ich das darin? Kleiner Tipp nebenbei, Computerhilfe hier für alle, weil da kann ich unformatiert schreiben. Ja, da kann ich das super überall reinkopieren, wo ich will, habe nie Probleme, dass irgendwas 18 Punkt groß und fett ist und so weiter und so fort. Finde ich jetzt hier nicht. Warum nicht? Könnt ihr nochmal am Schreibtisch gucken. Ich will euch den Namen ja liefern. Ne? Das ist ja doof, wenn man immer Leute zitiert und nie Namen. Samen, auch schöner Versprecher. Ne? Warum habe ich jetzt Samen gesagt? Weil hier Sarah steht. Ich habe hier eine Textdatei Sarah. Mit der arbeite ich zusammen. Und so kam aus Namen und Sarah wurde dann Samen. Auch nicht schlecht. So funktioniert das Gehirn, oder? Bin ich blöd? Scheinbar. Ach ja, finde ich jetzt nicht, Leute. Ihr werdet mir nachsehen. Die Theorie lautet jedenfalls wie folgt, sagte er, während er weiter nach unten scrollte. Wie groß ist denn der Schrott auf meinem Schreibtisch? Mein Gott. Sollte ich das Ding mal aufräumen? Auf jeden Fall. Ist so groß jedenfalls, dass hier steht jetzt ja nur der Laptop ohne externen Monitor, dass ich nichts mehr erkennen kann. So viele Dateien liegen auf dem Schreibtisch. Ich weiß, soll man nicht machen. Mach den Rechner langsam, ganz ehrlich. Mir wusst. Ich sortiere es dann irgendwann weg, wenn ich Zeit habe. Die Theorie lautet wie folgt. Ich bleibe in meinem saloppen Deutsch und nenne die Leute doof. Ja, ihr wisst jetzt aber, dass wir alle mal doof sind. Habe ich gesagt, muss ich jetzt explizit dazu sagen. Ich mache es jetzt wirklich wie Scott Adams. Ich sage immer explizit, damit mich keiner verklagt, keiner zensiert. Apropos Zensur, ich probiere gerade auf Facebook rum. Ich habe es auf dem Handy gelöscht, habe ich den Patreons schon gesagt, den Patronen und den Lokalisten, was ungewohnt ist. Das wäre die nächste Umfrage übrigens. Nicht Facebook, aber Handynutzung. Ich habe gestern was weitergeleitet, einen Artikel aus der NZZ, der kein einziges Like bekommen hat. Weil ich darüber so eine zynische Sätzchen drüber geschrieben habe. Die letzten Tage habe ich aber immer sofort Likes bekommen. Also in meinem privaten Account jetzt, ne? Nicht an dem wilden Stücker. Den halte ich bewusst frei von Politik und derlei Zynismus, damit der nicht auch noch irgendwie runtergeht. Damit ich euch erreiche, wenn ich euch was mitzuteilen habe. Das ist schon eine Art von Zensur, das ist kein Zufall. Also in dem Moment, wo es um Regierungskritik geht oder in dem Fall ging es um die Millionen Gelder, die jetzt in Berlin wieder ausgegeben werden, für angeblich unabhängige Journalisten, die aber in der Vergangenheit nicht gerade durch Unabhängigkeit aufgefallen sind. Wenn ich das mal sagen darf, kriegen ihr eigenes Häuschen mit Stiftungsgeldern und noch jede Menge Millionen vom Bund. Das ist also ein Geschäftsmodell. Und ich nenne jetzt keine Namen, weil ich weiß, dass die sehr klagewütig sind. Das war auch nicht in Berlin, sage ich jetzt natürlich, um eine Klage zu erwähnen. Das war in irgendeiner großen deutschen Stadt. Das fand ich zumindest erwähnenswert, dass man sagt, die Idee dahinter ist halt so geil doof. Wir bleiben beim Thema. Sie ist eine dumme Idee, wenn sie ehrlich ist. Ich glaube, die Leute sind nicht ehrlich, sondern es ist ein Geschäftsmodell. Die wollen halt die Millionen von euren Steuern einkassieren. Das ist ja wiederum vielleicht, kann man sagen, schlau. Die Idee dahinter ist folgende. Journalisten, Podcaster, Leute wie ich, die über Werbung finanziert werden, die sind ja nicht frei. Verstehe. Die sind ja so im Druck des Marktes irgendwie ausgesetzt. Könnte man nachvollziehen, wenn ich jetzt einen Autopodcast hätte, was ich nicht machen würde, weil die alle furchtbar sind, die Deutschen, können keinen Autojournalismus, konnten sie nie, werden sie nie können. Ulf Poschert wird mir übrigens zustimmen an der Stelle. Das ist wirklich furchtbar. Wir haben ja mal damals versucht, was Geiles zu machen. Hat gutes Feedback bekommen, aber die deutsche Industrie oder die Leute in den Autounternehmen sind es halt gewohnt, dass die Journalisten kuschen und nur Lobeshymnen absondern. Und als Gegenleistung kriegen sie dann einen Flug morgens nach Mallorca und dann kriegen sie ein bisschen Essen und dürfen sich ein Design angucken oder so. Das ist wirklich grausam. Die kommen damit nicht klar, deswegen hat man da nicht so richtig Werbeeinnahmen meistens. Es gibt wenig mutige Unternehmen in Deutschland, wenige mutige Leute in Unternehmen, muss man sagen. Es gibt kein Unternehmen, es gibt keinen Staat, es gibt nur Menschen. Ganz wichtig. Das funktioniert also nicht. Wenn ich den aber machen würde, den Autopodcast, dann hätte ich wahrscheinlich Angst, einen Neuwagen schlecht dastehen zu lassen, weil genau aus dem Grund, ne, wie die alle sind. Die Werbung einbricht und Autowerbung, könnt ihr euch vorstellen, war eine Zeit lang, als es noch eine Autoindustrie in Deutschland gab, war die echt wichtig, ne? Für Deutschland, für Medien und für alles. Da steckt viel Geld drin im Thema Auto. Steckte. Jetzt stecken viel Insolvenzen drin. Ne? Macht nur weiter so. Werde Deutschland noch völlig ruinieren. Mir ist es relativ Wurst mittlerweile. Gutes Gelingen. Jetzt, was ist auf diese Pseudo-Abhängigkeit der Journalisten, was ist die Antwort, die man jetzt da findet? Angeblich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie ehrlich sind. Weil es gibt hier nur zwei Möglichkeiten, dumm oder unehrlich, ne? Die Antwort ist, dass man den Millionen aus einem Etat gibt, federführend einer bestimmten Partei, die ziemlich ablust in Wahlen gerade. Mal gucken. Ist der Journalist jetzt unabhängig, wenn er von einer bestimmten Partei Millionen rübergeschoben kriegt? Mal kurz überlegen. Ja, ne? Das ist ja total unabhängig. Ist ja viel besser, als wenn er, sagen wir mal, nur 5.000 Euro kriegt aus irgendeinem Industriebereich. Ist ja viel besser, er ist direkt von der Regierung abhängig. Klingt logisch, oder? Muss ich sagen. Hat mich total überzeugt. Deswegen bitte verklagt mich nicht, ich kann es mir nicht leisten. Das sind so die logischen Lösungen, die in Deutschland angestrebt werden. Wie gesagt, ist es unehrlich, ist es dumm. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle. Dumm ist, dass ich den italienischen Namen nicht habe. Das Buch ist, glaube ich, aus den 50ern. Die Theorie, die ich euch servieren will, lautet wie folgt. Es gibt viel mehr Dummheit um uns herum, als ihr vielleicht bisher gedacht habt. Dazu, das ist nicht cool, das war mal Mac, irgendeiner wagt es mir, Mails zu schreiben, mitten im Podcast. Das ist Unverschämtheit, ne? Ich werde mit Apfelkuh, werde ich das unterbinden. Auf Wiedersehen. Warum habe ich das Mailprogramm auf, fragt ihr? Naja, weil ich dachte, wenn wir noch Zeit haben, gucken wir mal in eure Fragen rein. Das habe ich schon ewig nie mehr gemacht. Shitte. Das ist die Theorie. Jetzt werdet ihr sagen, boah, klingt das immer so banal oder so. Für mich war das schon ein Eye-Opener. Ich will jetzt auch mehr denglich reden, noch mehr denglich, weil man mich ja dafür kritisiert hat, werde ich das natürlich trotzig wie ein Kleinkind ins Gegenteil verkehren. Ein Augenöffner war es. Warum? Weil ich gemerkt habe, keine Ahnung, also mal würde ich sagen, locker die ersten 20 bis 30 Jahre dieses hervorragenden Lebens, das ich meins nenne, habe ich immer gedacht, das muss der doch kapieren. Warum versteht die das denn nicht? Ich kann denen das erklären, ich kann denen das nachbringen. Ich hatte immer diese irrsinnige Idee, dass man Leuten was erklären könne. Davon habe ich mich ziemlich gelöst. Ich bin auch doof, ne? Merkt ihr. Also damals jedenfalls psychologisch, ich halt auch nicht allzu viel von Psychologie manchmal, also vielleicht auch das falsche Wort, philosophisch, bleiben wir doch dabei, ist ja hier mein Fachgebiet, bleiben wir doch dabei. Für naiv zumindest, sagen wir mal. Das ist nicht der Fall. Und dieser Italiener hat, wie gesagt, ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und es ist wohl, also auch ernst zu nehmen, das Buch. Ich reiche das nach. Ich weiß nicht mehr, wer er war. Ich weiß es nicht mehr, was er auch für einen Beruf hatte. Wie auch immer. Guter Mann. Ich habe das schon geahnt, aber es war noch mal schön, das so bestätigt zu bekommen von außen. Wie gesagt, auch schon ewig her, deswegen weiß ich es nicht mehr. Mein Verhalten hat sich jetzt geändert. Jetzt kommen wir zurück an den Anfang des Podcasts. Wir haben ja gesagt, ist es überhaupt aus stoischer Sicht okay, wenn du da so einen Podcast machst und dann redest du von Doofheit oder so? Mein Gott, weißt du nicht? Oder mein Markus, müsste man ja schreien. Weißt du nicht, dass alle anderen Stoiker, die Podcasts machen auf dieser Welt und Bücher schreiben, scheinbar außer mir, immer die Markus Aurelische Menschenliebe raushängen lassen, weil sie auch gut ankommt. Bei den Doofen sowieso. Und so. Ja, das weiß ich durchaus. Ich weiß aber auch, dass Markus auch andere Sachen gesagt hat. Und ich habe euch ja letztes Mal schon einen Satz serviert von Markus. Den muss ich jetzt nicht nochmal servieren. Darf man das machen als Stoiker? Ich sage, naja, ich sehe es ein bisschen anders. Mein Bellbergscher Stoizismus, nennen wir es mal, reformiert 2.0, bleibt auf den Grundideen natürlich stehen. Ja, also mein Gebäude ist schon stoisch. Ja. Ich möchte ein tugendhaftes Leben führen. Ich möchte, dass ihr ein tugendhaftes Leben führt. Das ist das oberste Ziel. Darüber geht nichts. Und die Frage ist aber jetzt, wir können uns im Detail darüber streiten, wie er das umsetzt. Wenn es eben so ist, dass, wie gefühlt, was waren es eben, über fast 70% von euch sagen, boah, ich bin von so viel Doofheit umgeben den ganzen Tag, dann muss man vielleicht im Einzelfall gucken, wie man damit umgeht. Wenn man stoisch bleiben will, wenn man, ich sehe es noch anders, wenn man nicht aufgehalten werden will. Dazu habe ich hier auch noch den Seneca, glaube ich, ein Zitat. Der meint es ein bisschen anders, aber es passt hervorragend. Machen wir es doch direkt, oder? Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr mit den Mails. Liebe, ich weiß, der Moritz hat geschrieben, der Nikolai hat geschrieben, 1000 Mails hier von euch. Ich, alte Schlampe, habe sie immer noch nicht abgearbeitet. Das ist aus Buch 1, der hervorragenden moralischen Brief an Lucilius. Lucius, wie ich ihn nenne. Ich sehe gerade, ist da ein Druckfehler? Nee, steht richtig. Ich weiß, verwirrt, ich habe auf den Lucius Annaeus Seneca geguckt und habe gedacht, habe ich den Lucilius etwa falsch geschrieben? Und das auf dem Cover habe ich aber nicht. Das ist über die Kürze des Lebens 49, ist nicht der fröhlichste Seneca-Brief. Also ich wollte ja eigentlich, dass ihr mein Buch mal kauft, weil unter uns, dieses Buch verkauft sich am schlechtesten von allen meinen Büchern. Wie kann das sein? Seid ihr so faul? Nicht, weil ich mehr Geld will, das auch, aber weil ich glaube, da ist viel drin. Aber ihr kauft alle nur mein Buch, was ja super ist. Verkauft sich nach wie vor am besten von all meinen Büchern. Ja, das hat jetzt die Selbstbetrachtung wieder überholt. Letztes Mal, als ich geguckt habe. Eine Zeit lang haben die Selbstbetrachtung sich besser verkauft. So ungefähr ein Jahr lang oder zwei. Also die Reihenfolge im Moment ist, glaube ich, das Bellberg-Buch, dann das Aurelius-Buch, dann das neue Stoiche-Tagebuch, was finde ich aber was anderes ist, was Besonderes ist. Das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Das ist ja einfach nur eine Hilfe für euch, ein Tool. Das ist ja nichts, was ihr lest in dem Sinne. Na, da gibt's natürlich jeden Tag ein Zitat und so, da lest ihr aber eigentlich, denkt ihr mehr und schreibt mehr. Ihr seid ja die Autoren dieses Buches, insofern fällt das raus. Dann kommen, glaube ich, der Band 1 von Seneca und dann kommt weit abgeschlagen der Band 2. Das ist traurig, oder? Also marketingtechnisch ist es dumm, dass ich jetzt auch ausgerechnet aus dem zitiere. Man soll ja mit seinen Stärken arbeiten, nicht mit seinen Schwächen. Und er bringt hier ganz viele Metaphern und Vergleiche. Eine Metapher nicht, aber Analogien zum Krieg. Und kommt dann irgendwann im Hardcover auf Seite 139 auf das, was ich gerne zitieren würde. Nämlich, okay, muss ich dann doch bringen. Also Seneca redet hier von einem Belagerungszustand. Ja, also die Stadt wird belagert, die Jünglinge stehen schon hinter dem geschlossenen Tor und wollen ausfallen, fordern den Ausfall sogar. Die Speere zittern im Tor jetzt aus dem Kopf. Der Feind, die Erde bebt schon, ne? Die Leute nahen heran. Und da würde man doch Seneca verrückt nennen, wenn er in der Situation jetzt anfängt, sophistisch zu werden oder über Philosophie zu schwafeln sozusagen. Wahrscheinlich schon. Das ist vielleicht nicht der Moment fürs Philosophieren. Wie nennt er das wörtlich? Sie würden mich zu Recht für verrückt halten, wenn ich untätig dasitzen würde, beschäftigt mit solchen belanglosen Wichtigtuereien wie, was du nicht verloren hast, besitzt du, aber du hast keine Hörner verloren, daher besitzt du Hörner. Jetzt ist es reiner Sophismus, ne, klar. Oder andere Tricks, die nach dem Vorbild dieses Beispiels purer Albernheit konstruiert sind. Es ist albern, aber es ist auch ganz, ganz süß, oder? Jetzt kommt der entscheidende Satz, und doch mag ich in deinen Augen nicht weniger verrückt erscheinen, wenn ich meine Kräfte auf solche Dinge verwende, denn, entscheidend, ich befinde mich bereits jetzt im Belagerungszustand. Oh, harte Aussage. Nochmal, wir haben die Analogie Krieg, der Feind steht vorm Tor, höchste Not ist geboten, höchste Eile ist auch geboten. Und Seneca sagt hier quasi, in meiner saloppen Sprache würde ich sagen, ne, ich bin ja immer im Krieg. Ist übrigens meine innere Einstellung tatsächlich auch. Ich bin irgendwie immer im Krieg. Und das ist auch echt, keine Ahnung, ich glaube, Männer sind so, oder? Ist auch gut so, dass wir so sind. Ist auch gut so. Sonst würde hier viel mehr schlimmes Zeug passieren. Denn ich befinde mich bereits jetzt im Belagerungszustand. Und doch, im ersteren Fall wäre es nur eine Gefahr von außen, die mich bedroht, und eine Mauer, die mich vom Feind trennt. Aber, so wie es jetzt aber steht, sind tödliche Gefahren in meiner unmittelbaren Nähe. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ich muss eine mächtige Unternehmung vornehmen. Was soll ich tun? Der Tod ist mir auf den Fersen und das Leben entflieht. Lehr mich etwas, mit dem ich diesen Problemen begegnen kann. Bring es fertig, dass ich aufhöre, vor dem Tod zu fliehen, und dass das Leben aufhört, vor mir zu fliehen. Hey Leute, das sind doch Sätze für die Ewigkeit, oder? Warum gefällt euch der Seneca nicht? Schreibt mir mal, also das ist doch lächerlich. Er ist doch der beste, geilste Autor aller Stoiker, mit Abstand der beste Autor zumindest. Also man kann es ja auch einfach lesen, um unterhalten zu werden. Man muss ja gar nicht jetzt lesen als Stoikerin oder so, oder weil man sagt, ich will mich jetzt hier irgendwie bilden. Ja, wäre nett, ja, ein bisschen Philosophie, schadet ja nichts. Aber man kann es auch einfach lesen, weil es geil geschrieben ist. Und natürlich hervorragend übersetzt. Warum? Weil ich mir Mühe gegeben habe. Sowas gibt's noch. Ab und zu gibt sich meiner Mühe. Eieiei. Also, der Ansatz hier ist klar, Memento Mori. Was hat das mit Dummheit zu tun? Naja, ich interpretiere das, aber das jetzt zufällig gefunden, diese Stelle. Ja, also meine Meinung hat sich jetzt, ist nicht durch Seneca entstanden, die hatte ich schon vorher. Aber genau das ist eine Einstellung, die ich euch nicht näher bringen möchte, weil die euch ein bisschen einsamer machen wird. Wenn ihr schon einsam seid, ey, Vollgas geben, dann macht's auch nichts mehr. Ich habe ja vor 2 Minuten oder was gesagt, es kommt für mich tatsächlich, kann man nicht pauschal mit Menschenliebe agieren. Das ist Schwachsinn, das ist evangelische Kirche, das ist wirklich übel. Das ist Relativismus am Ende des Tages, führt zum Untergang unserer Zivilisation, bringt gar nichts. Ja, also ihr müsst schon im Einzelfall gucken, ihr müsst im Einzelfall abwägen, mit Hilfe eures Hegemonikons, mit Hilfe eurer stoischen Ratio, bitteschön, mit Hilfe der Weisheit des Universums, um Gottes Willen. Ich hau jetzt wieder ein bisschen Spiritualität raus, auch Marketing, weil ich weiß, ihr mögt das. Viele von euch mögen das, die anderen stürzen nicht, insofern mache ich das. Ihr könnt nicht pauschal immer alles ertragen. Ihr könnt, es geht auch, ist unmenschlich. Ihr seid nicht der stoische Weise. Ihr könnt nicht die größten Blödheiten einfach einstecken. Wie soll das gehen? Das könnt ihr mal machen, je nach Tagesform. Wenn ihr jemanden sehr lieb habt, ja, dann kann man die Blödheit auch besser ertragen, klar. Selbst da kommt ihr an eure Grenzen irgendwann. Auch normal. Die Leute kommen auch an ihre Grenzen mit euch. Auch das ist normal. Ihr habt nicht endlos Energie. Ich glaube, das ist der Punkt, weswegen ich diesen Italiener so gut fand damals. Und ich das, für mich war das ein Befreiungsschlag, weil ich nicht mehr diese Energie nach außen, damals war ich noch nicht durch unterwegs, wie ihr merkt, ne, nicht nach außen bringen muss und versuchen, den anderen immer zu helfen, sondern einfach auch mal sagen muss, man kann nicht allen helfen. Jetzt werdet ihr zum Schluss des Podcasts natürlich zu Recht fragen, okay, hast du denn nicht trotzdem so eine Handreiche, hast du nicht eine kleine Formel für uns, hast du nicht irgendwie was ich jetzt mitnehmen kann, ein Satz? Ja, sind 3, oder? Also ich fasse nochmal den Podcast vielleicht zusammen. Der erste Satz, lest den Seneca, verdammt nochmal. Nein, erster Satz ist Theorie, das ist nur These. Dieser Podcast ist ja immer ein Gedankenexperiment, wie ihr wisst, er ist nicht, es geht nicht um Wahrheiten unbedingt. Die Wahrheit müsst ihr selber rausfinden. Gedankenexperiment. Wir sind von viel mehr Blödheit umgeben auf allen Seiten, als wir es vielleicht bisher wahrhaben wollten. Warum auch immer. Vielleicht aus einer Nächstenliebe, was ja nett wäre. Menschenliebe nenne ich es im Stoizismus eher. Nützt aber nichts, wenn dadurch auch gefährliche Situationen entstehen. Ne? Es gibt ja genug Fail-Videos auf YouTube, ne? Die besten Auto-Fails, USA, sagt ja, die dicken Amerikaner sind alle doof, nee, wissen nicht, dass man Handbremse hat im Auto und so. Ja, mag sein. Auch hier fahren Leute in Flüsse und sagen dann, ja, mich Navi hat gesagt, ich soll geradeaus fahren. nicht geil, wenn dabei einer ertrinkt. Ne? Wenn das in so ein YouTube-Video ist und nichts passiert, dann lachen wir alle und dann hat er die Welt vielleicht sogar verbessert, weil es lustig war. Schadenfreude ist ja auch bekanntlich die schönste Freude, aber Spaß beiseite sozusagen, ihr wisst ja, wie viel Mist das in eurem Job macht und nicht nur das, sondern wie viel Energie euch diese Doofheit kostet, die euch dann fehlt, um eben wirklich tugendhaft zu leben. Das ist eben meine Theorie heute, Gedankenexperiment, ja. Ihr habt begrenzt Energie, nehmen wir es mal Ein Kuchen, ja, stellen wir uns ein Kuchendiagramm vor, wie Kamala Harris, die liebt Kuchendiagramme, machen wir ab heute auch. Es ist ein Kuchendiagramm aus der Mittelklasse, wie sie mal sagt. Sie antwortet ja auf alles, jetzt ist es auch geil, oder? Also, gut, dass Sie das fragen. Also, wie wollen Sie denn jetzt die Inflation konkret bekämpfen? Sie ist ja schon Präsidentin, hat da irgendwie keiner verstanden. Dann sagt sie immer, was machen Sie denn anders, wenn Sie dann Präsidentin sind? Dann sagt sie, wissen Sie, ich bin in einer Mittelklasse-Familie aufgewachsen. Die antwortet nie auf die Frage. Ich finde es geil. Direkt ein saudoves Storytelling. Warum? Weil sie wahrscheinlich erkannt hat, oder ihr Coach oder ihr Berater, dass die Mehrheit der Wähler eben nun mal doof ist, womit wir beim Ausgangsthema dieses Podcasts wieder wären. Sie hat also eine Strategie entwickelt, wie man den Doofen so ein Tränchen rausdrückt, indem man so eine herzzerreißende Mittelklassengeschichte, die, glaube ich, auch nicht stimmt, erzählt. Jedenfalls nicht so, wie sie die erzählt. Sie erzählt die immer. Und auch nicht immer gleich, glaube ich. Aber es spielt auch keine Rolle. Auch mit wechselnden Akzenten, was auch super bizarr ist bei ihr. Also wirklich, sie kommt dann aus verschiedenen Gegenden. Aber irgendwie ist es auch geil, dass sie sich so anpasst. Also man kann darüber lästern und sagen, boah, guck mal, die lügt. Und ja, aber irgendwie ist es aus Persuasion-Sicht, aus Hypnose-Sicht, ist es auch schon wieder geil, wie sie sich aufs Publikum einstellt. Also vielleicht muss man es auch mal loben und einfach sagen, hey, ist es tugendhaft? Nö. Also nochmal, ne? Ihr merkt, der Stoiker in mir sagt, nö. Aber der Profi in mir sagt, der Kommunikationsprofi sagt, naja, aber handwerklich ist das schon geil. Ja, kann man ja auch mal anerkennen. Natürlich, die Schlauen steigen da durch und sagen, boah, ist das furchtbar, jetzt fängt die wieder, nee, sag die jetzt nicht wieder, ne? Und es gibt ja auch Memes, wo sie sag den Satz, und dann kommt der Satz, ja, ich bin ja in einer Mittelklasse von mir aufgewachsen. Egal. Sie antwortet nicht partout drauf. Warum? Weil sie wahrscheinlich erkannt hat, dass sie damit Erfolg hat. Also diese Taktik ist für sie jedenfalls ja wahrscheinlich bisher ganz gut. Jetzt, wenn sich das dann rumgesprochen hat und tatsächlich auch mal ein paar Medien darüber berichten, dann werden vielleicht die ersten Wählerinnen und Wähler sagen, oh, nee, echt jetzt? Nicht schon wieder, ne? Oder so. Und dann funktioniert es nicht, da muss man sich was Neues ausdenken. Es ist eine Möglichkeit, aber mit Doofheit umzugehen. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Es soll ja ein stoischer Podcast hier bleiben. Aber ich gestehe mir zu und damit auch euch natürlich, dass ihr, das ist der Satz, den Punkt, also Satz 1 war, es gibt mehr, als ihr denkt. Viel mehr Doofheit um euch herum, als ihr denkt. Satz 2 ist Bellbergsche Theorie, das ist die italienische Theorie. Jetzt kommt meine, nämlich, ihr habt nur begrenzte Energie. Ihr müsst euch schützen auch vor dieser Doofheit ein bisschen und solltet nicht jetzt eure eigene Doofheit unter Tisch kehren und auch nicht arrogant werden und sofort sagen, die sind alle doof. Aber Satz 3, das ist das Takeaway vielleicht, um englisch zu bleiben, das Learning, wie man auch neudeutsch sein kann, das Key-Learning vielleicht, dieses Podcast, das Key-Learning, ne? Um den frankophilen Hörer oder die Hörerin zu ärgern. Wann zieht ihr so eine Grenze? Also ich glaube, ihr müsst eine Grenze ziehen, ab wann ihr euch mit dieser Blödheit nicht mehr rumschlagt, wenn ihr es nicht müsst. Also wenn ihr gerade, keine Ahnung, Wasserkraftwerk baut und offensichtlich von Blödheit umgeben seid und die Statik gefährdet ist, wäre es ein Problem, ne? Wenn so 30.000 Leute sterben, wenn der Damm bricht oder so. Aber es wäre nicht geil. Dann müsst ihr euch natürlich, Marcus Aurelius hat es ja genauso auch gesagt im Übrigen, in solchen Fällen, wenn die Doofen euch hindern, tugendhaft zu leben, müsst ihr euch durchsetzen. Markus, ne? Der Guido sagt euch, wenn die Doofheit zu viel Energie bei euch wegnimmt, müsst ihr das Tor runterlassen, die stoische Festung sichern, sozusagen. Ihr müsst, in meinen Augen, oder ihr dürft, ihr könnt, denkt drüber nach, ich gebe ja nicht, gib hier nicht Anleitung, aber vielleicht hilft's. Euch schneller aus solch doofen Umgebungen zurückzuziehen, wenn möglich. Wie gesagt, die meisten von euch sind nicht Herzchirurgen, bauen Staudämme oder etc. Vielleicht kann man aber so ein Meeting meiden, vielleicht kann man, können wir nochmal drüber nachdenken, wie das konkret aussieht, aber euch schneller zurückziehen, auch aus Diskussionen. Ach, ich könnte jetzt wieder aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht mache ich das auf Patreon, vielleicht auch nicht. Ich will auch nicht immer, dass Leute, die es dann vielleicht hören, irgendwie beleidigt sind oder so, aber ich sehe es halt wirklich so. Ich habe ganz abstrakt jetzt einen Fall von jemandem, der echt klug ist, und daran merkt ihr, dass Hypnose funktioniert, ne? Propaganda funktioniert, wenn sie, hören, welche funktioniert. Sie braucht aber eine gewisse Intensität, der jetzt solche Begriffe um sich wirft wie toxische Männlichkeit und so. Ja, könnt ihr lachen, ist so. Trotzdem bleibt er ja klug. Ist ja ein kluger Mensch. Aber offensichtlich komplett gehirngewaschen mittlerweile, ne? Was das Thema angeht. Nur was dieses eine Thema angeht, wahrscheinlich. und im falschen Umfeld lebend und insofern die falschen amerikanischen Talkshows gucken, jeden Abend Jimmy Kimmel, etc. Und dann ist die Hypnose tief, genauso wie wenn ich jede Woche mir eine Trump-Rally angucke, ist da auch die Hypnose tief. So. Die rote Pille, um dieses abgedroschene Klischee zu benutzen, besteht ja darin, dass ihr euch darüber erhebt, sozusagen. Aus dieser Hypnose befreit auf allen Seiten, ne? Nicht auf einer Seite nur. Das bringt nichts, wenn ihr dann in das Kaninchenloch fallt auf der anderen Seite. Dann ist nichts gewonnen. Also die stoisch-rationale Perspektive muss ja sein, sich über diesen, die Doofheit, nennt es ruhig so, die aber eben zu gehören, welche führen kann am Ende, wenn es man nur oft genug wiederholt und gut verkauft mit Stargästen wie George Clooney zum Beispiel bei Jimmy Kimmel, die dann wirklich dummes Zeug sagen, aber das ganz charmant machen und gut dabei aussehen und das jeden Abend, wenn ihr Amerikaner seid, euch da das Hirn voll müllen mit diesem Zeug. Und da sitzen immer die Cloonies und die Ben Afflecks und die gut aussehenden jungen Männer und noch viel mehr die Frauen, die auch alle gut aussehen, und labern einen Müll, dann ist ja klar, dass ihr irgendwann diesen Müll verinnerlicht. Das ist ja, so hat ja Kirche jahrhundertelang funktioniert. Wenn ihr jeden Sonntag das Zeug hört, dann glaubt ihr es irgendwann. Das ist nicht kompliziert. Also eine Methode der Gehirnwäsche ist einfach Wiederholung, ne? Ganz wichtig. Deswegen gestehe ich euch total zu, dass ihr euch schneller, Fazit dieses Podcasts, schneller aus doofen Situationen befreit. Die Steigerung, ja, mein Wunsch wäre natürlich, dass ihr eure eigene Doofheit auch schneller erkennt. Und nicht nur eure Umwelt damit verschont, dann wären wir wieder bei der stoischen Menschenliebe, sondern auch euch selber nicht so in doofe Sachen verrennt. Also nochmal, die Zeit, wie sagt Seneca so schön, der Tod ist mir auf den Fersen, oder? Ich habe es da eben zitiert. Wo ist es denn jetzt? Der Tod ist mir auf den Fersen und das Leben entflieht. Genau, ihr habt keine Zeit für Schwachsinn. Wir haben keine Zeit mehr für Bullshit. Also der drängende Appell am Ende. Geil, positives Ende. Ist mir wieder ein hervorragend lustiges, positives Ende gelungen? Nö, offensichtlich nicht. Müsst ihr jetzt durch, oder? Ich hoffe ja, dass ihr alle eingeschlafen seid, wenn ihr den Podcast nachts hört und das gar nicht mitkriegt. Da könnte ich euch natürlich auch noch so ein paar Hypnosen eingeben jetzt, ne, oder? Ich bin gesund und voller Energie. Ja, ich bringe jetzt drei Sätze, ich kann doch den Podcast nicht so negativ enden lassen, Mensch. Negativ ist es für mich nicht, wie ihr wisst. Aus durcher Perspektive ist es überhaupt nicht negativ. Der Tod ist mir auf den Fersen. Und das Leben entflieht, ist ein hervorragender stoischer Satz. Hervorragend. Kaum einen besseren je gelesen. Lieber Seneca, astrein. Aber ich weiß, es ist ein bisschen für gerade Neueinsteiger vielleicht ein bisschen harte Kosten. Wie kann ich denn nett aufhören? Ich überziehe jetzt, aber es ist mir wichtig, immer nett aufzuhören. Ihr habt ja gesehen, wer das YouTube mächtig ist, dass ich so ein Surf-Stand-Up-Paddling-Video da online gestellt habe. Da hat einer sich gesagt, ich werde da sofort seekrank. Ja, ich weiß jetzt warum. A, die Wellen, ne? Es waren echt viele Wellen, das ist klar. Ich hatte aber eine alte GoPro gefunden, deren Akku so immer scheiße ist. Deswegen habe ich die nicht mehr benutzt hier für Podcast. Ich hatte ja die Idee, der Podcast, neuen Akku rein, aber es ist einfach nicht die Kamera dafür. Ich habe die an dem Schultergurt meines Rucksacks, den ich manchmal anhab, wenn ich auf dem Wasser bin. Und jetzt habt ihr das Problem, in dem Moment, wo ich das Paddel hebe, braucht noch nicht mal so wellig sein, hebt sich jedes Mal hier diese Jacke, die ich anhab, und damit auch das ganze Ding, und deswegen wackelt das so. Also nochmal, lieber Hörer, vielen Dank, es war auch ein Patron, glaube ich jedenfalls, oder? Aus dem Kopf? Mein Lieber, du weißt, wen ich meine. Vielen Dank für den Hinweis, ich werde die Kamera jetzt mal irgendwie anders an Bord befestigen. Hat keine Zukunft so, das sehe ich ein. War auch nur ein Gag. Aber ein schönes Ende, oder? Ich war jetzt noch das letzte Mal am Wasser. Ich befürchte, die Saison geht vorbei. Auch das ist wieder ein trauriges Ende. Es war voller Feuerquallen, was nicht so schlimm ist, wie man denkt. Aber man will die nicht im Auge haben, ne? Wenn man reinfällt oder so. Also Wellen, Wind und Feuerquallen sind halt echt eine Scheißkombination für einen alten Fettsack wie mich, der aber euch stoisch gewogen bleibt. Haut rein, kommt zu Patreon. Nochmal die Aufforderung. Und bewertet doch mal das stoische Tagebuch gut und bitte bewertet doch den Seneca mal gut, wenn ihr ihn denn schon habt und gelesen habt. Einige von euch sind faul, ich weiß, dass ihr in der App keine Bewertung geschrieben. Vielleicht hilft das den Verkäufen und damit meinem Bankkonto. Bis denn dann, tschüss.